Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Das Thema, über das wir Sie heute vor den entscheidenden Weichenstellungen in den Koalitionsverhandlungen informieren wollen, ist eines, das uns besonders wichtig erscheint. Game over im Kanzleramt. Warum die alte Regierung an Deutschlands Digitalisierung scheiterte und wie die neue es besser machen muss. Ich bin Sven Clausen und freue mich, dass Sie heute dabei sind.
Hier ein Hinweis des heutigen Werbepartners DZ Bank, dem Experten für den Mittelstand. Wir stehen Ihnen als leistungsfähiger Finanzexperte zur Seite, suchen gemeinsam mit Ihnen nach neuen Chancen und bieten im Verbund mit den Volksbanken Raiffeisenbanken für jede Anforderung maßgeschneiderte Lösungen. Dabei agieren wir genossenschaftlich, partnerschaftlich und leistungsstark. Mehr unter dzbank.de.
Und dass ich mich wirklich freue, will ich damit untermauern, dass ich nicht gleich schlechte Stimmung verbreiten will. Die Gefahr ist bei unserem Thema nämlich groß. Deutschland und Digitalisierung, das ist ein Wortpaar, das bislang schwer zusammenpasst und meist für Frust sorgt. Also starten wir heute mal anders. Ich begrüße erst einmal unseren Experten aus der Redaktion zu dem Thema, Philipp Alvarez de Sousa Soares. Guten Morgen, Philipp.
Guten Morgen, Sven.
Philipp, es gibt Hoffnung. Damit es mit der Digitalisierung klappt, muss ja erstmal Breitband verlegt werden. Und du hast jüngst den Menschen kennengelernt, der das möglich machen soll. Wer ist das?
Das ist Srinivasan Gopalan, 51 Jahre alt, der seit fast einem Jahr im Vorstand der Telekom für das Deutschlandgeschäft verantwortlich ist. Der ist in Indien geboren und stieß ursprünglich als Europavorstand zum Konzern. Jetzt soll er seit knapp einem Jahr für Tim Höttges, den Vorstandsvorsitzenden, in der Heimat endlich wieder für Dynamik sorgen, geschäftlich und vor allem auch das Projekt Glasfaserausbau vorantreiben.
Und du kommst in deinem Kurzporträt zu der Einschätzung, der Mann könnte es schaffen. Wie kommst du drauf?
Naja, A wirkt ja auch relativ dynamisch auf mich und das bestätigen mir auch meine Quellen. Und im Vergleich zu den Jahren zuvor ist es schon bemerkenswert, wie schnell und entschieden er da vorgeht. Die Telekom hatte die hohen Kosten für den Glasfaserausbau lange gescheut und deshalb immer wieder auf die Bremse getreten. Da ging es dann um diese Vectoring-Technologie. Das wurde dann verkauft als völlig ausreichende Brückentechnologie. Ja, damit pimpt man im Prinzip die bestehenden DSL-Leitungen, dass die dann auch Geschwindigkeiten bis 250 Mbit erreichen. Kennt man, also viele kennen das wahrscheinlich auch von ihrem eigenen Anschluss. Aber nun geht's endlich voran und die Bagger legen los und Glasfaser wird verlegt. Und in vielen Regionen gibt's jetzt konkrete Pläne. Der Gopalan reist durchs Land und spricht auch mit den lokalen Politikern, versucht das dann voranzutreiben, weil das ist ja sehr kompliziert und vielschichtig. Und die Telekom nimmt da wirklich mehrere Milliarden in die Hand, um voranzukommen. Insofern bin ich da zuversichtlich.
Okay, da zeichnet sich Fortschritt ab. An anderer Stelle werden die nächsten Tage und Wochen entscheiden, ob wir in Deutschland mit dieser neuen Infrastruktur auch dann tatsächlich das Land modernisieren, ob wir diese Infrastruktur auch tatsächlich zur klugen Digitalisierung nutzen, Geschwindigkeit aufnehmen, Kosten sparen, unsere Ressourcen gewinnbringender einsetzen als Papierstapel hin und her zu schieben, was wiederum für die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in Deutschland entscheidend ist. Dafür muss die neue Regierung ein paar richtige Entscheidungen treffen. Philipp, worauf müssen wir achten? Was sind die wirklich entscheidenden Themen, damit Deutschland endlich bei der Digitalisierung den Anschluss an andere Wirtschaftsmächte wieder herstellt?
Das ist ja wirklich ein sehr vielschichtiges Thema und der Rückstand ist groß und das betrifft ja zig Bereiche, wo die Politik zum Teil auch gar keinen Einfluss hat. Aber wo sie was machen kann, ist zum Beispiel die Verwaltung. Und da gab es schon einige konkrete Projekte, die letzte Regierung sich schon vorgenommen hat. Und das wäre schon sehr sinnvoll und würde unser Land deutlich voranbringen, wenn es da weitergehen würde jetzt. Also bislang sah das eher mau aus. Wir hatten jetzt ja neulich, eine Kollegin und ich hatten eine Recherche dazu veröffentlicht und ich nenne mal ein paar Beispiele daraus. Ja. Also die sogenannte IT-Konsolidierung der Bundesverwaltung, da geht es darum, dass die Behörden alle auf einheitlichen, schnellen und sicheren Systemen arbeiten im Prinzip. Ja, 200 Bundesbehörden, darunter fast alle Bundesministerien, sollte das Großprojekt eigentlich binnen 10 Jahren auf den Stand der Technik bringen. Dienste sollten vereinheitlicht werden, sogenannte Clients und standardisiert. Doch bislang ist das Projekt ein Desaster und man rechnet, glaube ich, mittlerweile bis 2035, dass das erst abgeschlossen wird. Dann das Online-Zugangsgesetz. Da geht es darum, behördliche Dienstleistungen wie die Kfz-Ummeldung, den Elterngeldantrag, künftig vollständig digitalisiert anzubieten. Also man kann auf eine Website gehen und das da sich da legitimieren und das dann durchführen. Ja, dann Gaia X, das ist so eine, die europäische Cloud. Ja, das vor allem Deutschland und Frankreich haben das vorangetrieben. Und da ging es darum, dass man sich von der Abhängigkeit der US-Giganten Google, Amazon und so weiter löst. Microsoft ist ja auch groß im Spiel. Und dann ein weiteres Projekt, was die scheidende Bundesregierung anging, war die Agentur für Sprunginnovation. Ja, das war eigentlich eine super Idee. Ja, das sollte so eine Art Kopie der DARPA sein, die es in den USA ja schon seit zig Jahrzehnten gibt, die dort zum Beispiel, also die grundlegende Technologie hinter dem Internet voranbrachte damals. Im Prinzip geht auch die Technologie jetzt der semi-autonom fahrenden Autos auf ein DARPA-Projekt zurück. Und genau, das wurde jetzt aufgesetzt. Die hat 1 Milliarde Euro Budget bekommen. Und jetzt muss man aber mal gucken, was da wirklich draus entsteht.
Dann lass uns mal ins Detail gehen. Wie ist zum Beispiel der Stand beim Online-Zugangsgesetz?
Naja, besonders weit ist man noch nicht gekommen. Eigentlich wollte man da bis 2022 fertig sein. Das hat man, so wie smarte Politiker das machen, in die nächste Legislaturperiode gelegt, das Zieljahr. Und also von den über 500 Vorhaben, die geplant waren, ist noch nicht mal ein Drittel umgesetzt. Ja, zum Beispiel, ich kann ein persönliches Beispiel nennen, ich habe vor ein paar Monaten Elterngeld beantragt. Und dann kann man da zwar inzwischen so ein Online-Formular ausfüllen, aber dann kriegt man so ein PDF, was man ausdrucken muss. Und das Formular ist auch jetzt nicht besonders nutzerfreundlich gestaltet, also ist wirklich kompliziert. Und das muss man dann zur Post bringen und kriegt dann noch einen Datenschutzhinweis, dass das auch bald wieder gelöscht wird. Also ist wirklich lange nicht so, wie das sein müsste. Ja. Und so sieht es bei vielen anderen Dienstleistungen auch aus. Diese Website, wenn man sie sich mal anguckt auf bund.de, ist auch voller Lücken. Und zum Teil sind da richtig so, als hätte da jemand aufgehört zu arbeiten. Das ist echt deprimierend und auch ein bisschen peinlich. Und über 100 Vorhaben waren zum Zeitpunkt unserer Recherche sogar noch in Planung. Also da ist noch gar nicht richtig was konkret geschehen. Dabei sollte der Prozess ja, wie gesagt, bis Anfang kommenden Jahres abgeschlossen sein.
Ja, und in der Zeit, in der du das Online-Formular ausgedruckt hast und zur Post gebracht hast, da hättest du wirklich auch andere Sachen machen können, zum Beispiel interessante Themen recherchieren und aufschreiben. Das ist für die deutsche Volkswirtschaft dann vielleicht sogar sinnvoller. Ja, gibt's noch andere Beispiele?
Ja, ich meine, man muss nur die generellen Verwaltungsprozesse im Land sich anschauen. Ja, das ist ja immer noch weitgehend analog organisiert. Da scheint es bei vielen Ämtern so, dass dann seit den 90ern eigentlich wenig passiert ist. Ja, die haben zwar Computer, aber manche sind ja noch nicht mal richtig ins Internet angeschlossen. Zum Teil aus Sicherheitsgründen, aber zum anderen Teil ist einfach, die Prozesse wurden nicht angefasst. Das läuft noch weitgehend dezentral. Ja, man kann das zum Beispiel auch immer wieder in Gesprächen mit Juristen beobachten. Ja, wenn wir recherchieren ja auch oft bei Staatsanwälten oder sprechen mit Gerichten. Und dann ist das denen oft selbst total peinlich und kaum begreiflich, warum dort trotz dieser Überlastung, ja, die dazu führt, dass Konflikte Jahre dauern, bis die wirklich geklärt sind, dass man trotzdem immer noch so viel händisch macht und dann richtig so Aktendeckel gefüllt mit zig Papieren hin und her trägt und alles noch mit Faxgeräten abläuft und so weiter. Ja, in den Schulen sieht es ähnlich aus, das war ja zuletzt oft Thema. Das zeigt auch immer wieder, dass auch die Kompetenz bei den Beamten fehlt, das überhaupt einschätzen zu können, was nötig ist und was wirklich gut ist. Ja, und es scheint auch vielen Politikern an Einsicht zu mangeln, dass man da wirklich was machen muss. Die wurschteln einfach so weiter und das ist auch als Bürger frustrierend und anders lässt sich das Versagen für mich kaum erklären.
Hier noch ein Hinweis des heutigen Werbepartners DZ Bank, dem Experten für den Mittelstand. Wir sind überzeugt, eine gute Partnerschaft zeichnet vor allem eines aus: eine gemeinsame Haltung. Denn nur gemeinsam mit unseren Kunden können wir leistungsfähige Lösungen erarbeiten, die Bestand haben. Mehr unter haltung.dzbank.de.
Warum hat das, was du gerade geschildert hast, nicht dazu geführt, dass da schwungvoll, energisch und erfolgreich reformiert wurde? Was sind die Lehren aus den vergangenen Jahren, weil die Politik ja auch schon seit nahezu Jahrzehnten sagt, jetzt müsste das Land endlich mal digitalisiert werden.
Genau, So war es auch 2018, da habe ich Helge Braun getroffen im Kanzleramt und der hatte schon Einsicht, dass das ein Problem ist. Und
Helge Braun, Kanzleramtsminister.
Kanzleramtsminister Helge Braun, der für das Projekt Digitalisierung quasi verantwortlich war in der scheidenden Bundesregierung. Und ist im Prinzip ein guter Mann, der das auch verstanden hat und wie gesagt die Einsicht hatte. Aber dann am Ende wurde es einfach schlecht gemanagt. Also es ist dann in einen Wirrwarr von Eitelkeiten, Zuständigkeiten zerfasert, ja. Tatsächlichen und Alibi-Zuständigkeiten, es wurde sich gegenseitig blockiert. Allein diese ganzen Gremien, also ich zähle mal auf, was es da alles gab. Es gab das Digitalkabinett, den Digitalrat des Kanzleramts unter Leitung von Katrin Suder, den IT-Planungsrat, einen Beirat zu Start-up-Themen, die Datenethikkommission. Und dann mischten immer wieder mehrere Ministerien mit und diese Idee, dass man das bei Helge Braun zentralisiert, so richtig funktioniert hat das dann nicht. Dann gab es ja auch noch Doro Bär, die das im Kanzleramt ebenfalls betreute, das Thema. Und zusätzlich litten die Digitalprojekte immer wieder unter strukturellen Problemen. Zum Beispiel an den Vergütungsstrukturen im öffentlichen Dienst. Ja. Das ist halt schwer, da mit den Beamten oder TVÖD-Vergütungsstufen wettbewerbsfähig zu sein im Markt um IT-Fachleute. Ja. Da gibt es ja auch andere, so vor allem sehr gut bezahlende Konzerne, die sich um die Spezialisten reißen. Man hätte eigentlich auch mehr Geld in die Hand nehmen müssen und vor allem die Prozesse flexibilisieren müssen. Und das ist nur sehr vereinzelt geschehen.
Auch hier, lass uns das ein wenig orten. Das Wirrwarr, das du geschildert hast, um Ansatzpunkte zu bekommen, was künftig besser laufen könnte. Aufgehängt war das Megaprojekt Digitalisierung, ja, du hast es gesagt, im Kanzleramt, beim Kanzleramtsminister Helge Braun und der Staatsministerin für Digitales im Kanzleramt, hört sich ja auch erstmal gut an, Dorothee Bär. Also zwei Leute im Zentrum der Macht, das müsste doch eigentlich die Gewähr geben, dass es hinhaut.
Ja, das klingt zunächst ganz schön, aber es war nicht so. Zunächst hatte Doro Bär ja eigentlich nichts zu sagen. Ja, sie hatte so einen Titel, aber keinen richtigen Stab und auch überhaupt keine Macht. Sie war eher die Repräsentantin nach außen. Das haben auch die Verantwortliche in Hintergrundgesprächen immer so dargestellt. Und Braun, der hatte am Anfang der Legislatur, wie gesagt, eigentlich gut losgelegt und sich da auch einen konkreten Plan gemacht. Das wurde wirklich zunächst systematisch angegangen. Aber spätestens, als dann die Corona-Krise begann, ließ er das schleifen. Ja, es gab dann Wichtigeres zu tun, was auch nachvollziehbar ist, aber da muss man eigentlich gucken, an wen gibt man das Thema dann weiter. Es gab ja auch noch die Eva Christiansen im Kanzleramt, ja, eine enge Vertraute von Angela Merkel, die ebenfalls das Thema auf dem Tableau hatte. Da hätte man vielleicht eine andere Lösung finden können, ja. Aber so gab es dann am Ende niemanden mit Macht, der sich wirklich kümmerte. Das Digitalkabinett, das zwischen den Ministerien koordinieren sollte, kam in den 4 Regierungsjahren auch nur 4-mal zusammen. Notwendig wären eher 48-mal gewesen, also einmal pro Monat. Ja. Der Digitalrat um Suder, das blieb also ein zahnloses Gremium, was viele auch genervt hat. Also Seehofer, Innenminister Horst Seehofer, der war einmal da und hatte dann keine Lust mehr und sagte, das hat so Volkshochschulcharakter. Und hat dann Untergebene geschickt. Ja. Auch die anderen Ministerien hatten auch eigentlich keine Lust, sich da irgendwie was erzählen zu lassen. Das ist auch ein großes Teil des Problems. Da will dann ja jedes Ministerium mitmischen, weil Digitalisierung, das ist ein tolles Zukunftsthema. Dann hat das Arbeitsministerium eine Abteilung. Dann hat das Wirtschaftsministerium, das Finanzministerium, das Innenministerium. So kann das dann nicht wirklich effizient funktionieren.
Philipp, wenn du das zusammenfasst, unter dem Strich, woran hat es gelegen, dass es nicht geklappt hat?
Naja, wenn man zusammenfassen will, kann man sagen, es mangelte vor allem an klaren Zuständigkeiten und auch Elan. Ja, dass selbst die Machtfülle der Bundesregierung für so ein Projekt und die untergeordneten Projekte nicht ausreicht, das spricht ja Bände. Also zum Beispiel beim Onlinezugangsgesetz, das hatten wir eben schon, da müssen auch die Länder bei vielen Dingen mitmachen, weil die von den Ländern organisiert werden. Und die haben dann wieder eigene Systeme und eigene Entscheidungsstrukturen. Manchmal geht es sogar bis in die Kommunen. Das kam jetzt auch bei unserer Recherche raus. Wenn quasi eine Verantwortlichkeit für das Scheitern gesucht wurde, dann wurde immer wieder der Föderalismus angeführt. Und das heißt, eigentlich müsste jetzt eine neue Bundesregierung eine neue Föderalismusreform anstoßen, um wirklich Durchgriff zu haben.
Olaf Scholz hat ja im Wahlkampf gesagt, der vermutlich neue Bundeskanzler, die Digitalisierung würde er zur Chefsache machen. Das hieße dann eben wieder Kanzleramt. Gleichzeitig gibt es bei FDP und Grünen, zumindest bei einigen von ihnen, Sympathie für ein Digitalministerium. Nach deinen Erkenntnissen und Recherchen, was ist besser? Wie muss es konstruiert sein?
Naja, da sind sich auch Experten nicht einig und so. Also auch nach der Recherche hat sich da bei mir kein klares Bild ergeben. Also es gibt gute Gründe für und gegen ein Digitalministerium. Merkel und Braun haben die Digitalisierung ja deshalb ins Kanzleramt gezogen, weil das ein Querschnittsthema ist und immer wieder auch andere Ressorts betrifft. Und dann die Idee war, dass man das da am zentralsten auch mit der Richtlinienkompetenz der Bundeskanzlerin organisieren und durchziehen kann. Hat dann aber, wie eben beschrieben, auch nicht so gut funktioniert. Ja. Andererseits also geht es ohne eine mächtige und vor allem auch digital kompetente Galionsfigur, denke ich, nicht weiter. Also es müsste eine Person geben, dann zum Beispiel halt einen Digitalminister, der das wirklich, der dafür brennt und das durchsetzt. Also braucht er auch Macht. Und das muss auch allen klar sein, dass es da nicht ewig Gerangel gibt. Und das ist noch nicht klar, ob es so ein Ministerium geben soll oder wird das vielleicht ans Wirtschaftsministerium angeflanscht. Und nur muss man mal gucken. Aber am Ende hängt es, denke ich, vor allem an der Person und welche konkreten Kompetenzen die zugewiesen bekommt.
Also natürlich ist wichtig, in welcher Struktur man das aufsetzt. Aber wenn ich dich richtig verstehe, ist es auch ganz entscheidend, welche Frau, welcher Mann das macht und ob die Person tatsächlich für das Thema brennt.
Genau, Sven, das ist so. Und bei Bär und Braun war das eindeutig nicht der Fall. Ich meine, bei Bär zum Beispiel, die ließ sich von Frank Thelen beraten, ist wirklich ein sehr zweifelhafter Investor und auch die seine Kompetenz in vielen Digitalfragen ist in der Szene mindestens umstritten. Und Braun ist ein guter Politiker, der Probleme systematisch abarbeiten kann, hat einen guten Ruf in Berlin, aber eigentlich kein Digitalisierungsexperte. Er ist Arzt und musste sich da auch einarbeiten. Und so richtig tief, hatte ich das Gefühl, kam er da nicht rein. Und bei Grünen und FDP hört man derzeit, ist das anders. Die nehmen das scheinbar wirklich ernst. Ja, also ich meine, die FDP hat ja auch immer stark damit geworben und damit wohl auch bei jungen Wählern gepunktet. Und die wollen jetzt viele Themen anpacken, die in den letzten 16 Jahren liegen geblieben sind. Ein Digitalberater sagte mir neulich, er hat das Gefühl, da ist nur richtig Wumms dahinter. So richtig Konkretes dringt ja leider nicht aus den Sondierungsgesprächen, aber ich wäre da inzwischen zuversichtlich, weil jetzt schon eine ganz andere Generation in die Regierung kommt, die schon mit dem Internet und Smartphones aufgewachsen ist und da nicht erst quasi mit Mitte 40 reinkamen. Das ist, klingt so banal, aber das ändert schon einiges.
Also definitiv eine Personalie, auf die wir achten werden. Wie wird diese wichtige Rolle in der neuen Regierung besetzt? Philipp, ganz herzlichen Dank.
Danke, Sven.
Das war der Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, wo es bei Deutschlands Digitalisierung hakt und wie die neue Regierung es besser machen könnte, empfehle ich Ihnen einen Blick in unsere Shownotes und mehr noch ein Abo des Manager-Magazins. Sie finden sämtliche Angebote auf unserer Website und ebenfalls über unsere Shownotes. Philipp Alvarez, Philipp Fackler, der diese Podcast-Reihe für Sie produziert, und ich bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns, Sie am kommenden Freitag wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Bleiben Sie gesund und optimistisch und machen Sie etwas aus Ihrem Wochenende.
Zum Abschluss nochmal ein Hinweis des heutigen Werbepartners DZ Bank, dem Experten für den Mittelstand. Wir sind überzeugt, eine gute Partnerschaft zeichnet vor allem eines aus, eine gemeinsame Haltung. Mehr unter haltung.dzbank.de.